eine Story sollte am Ende jemanden emotional bewegen. Es sollte sie wirklich so, wenn es eine gute Story ist, sollten sie vielleicht so ein bisschen Gänsehaut bekommen. Wenn sie dabei lachen, perfekt, kann sein. Ne? Man kann mal hier einen Joke reinwerfen, aber es sollte nicht Priorität sein. Ich probiere oftmals keine Jokes reinzubauen, am Ende vielleicht mal ein, zwei oder so, aber es sollte jetzt nicht mein primäres Ziel sein. Es ist wirklich, Herz ist mandatory und Humor ist optional.
Lieber Philipp, herzlich willkommen in der aktuellen Ausgabe von S&P Leader Talks.
Danke dir, Gagi.
Du wirst kaum glauben, wie ich auf dich kam, aber ich hatte mich mit Yuval Noah Harari beschäftigt. Der sagte, dass Storytelling kein Beiwerk der Zivilisation, sondern Kernbetriebssystem. Und da dachte ich mir, okay, da würde ich gerne mit jemandem über Storytelling reden. Und das, was ich mir angeschaut habe, war immer wieder sehr komplex und kaum greifbar. Und dann habe ich zufällig dich auf deinem YouTube-Kanal gesehen, was auch, glaube ich, über 100.000 Abonnenten hat. Und die Art und Weise, wie du das rüberbringst, hat mich so fasziniert, dass ich deine Bücher angeschaut habe und dachte mir, dass ja einen besseren Speaker für unseren Podcast können wir nicht finden. Und so bist du hier.
Ja. Sehr nice, ja.
Und vielleicht die erste Frage, warum ist Storytelling so wichtig für unser Leben, aus deiner Perspektive, nicht aus der Perspektive von Harari?
Ja, ich glaube, bei mir hat es damals gestartet mit dem Verlust von meinem Job. Damals war ich ein Product Manager bei Uber. Und ich weiß noch, an dem einen Tag wurde ich gefeuert. Da war Covid, 30% wurden rausgehauen. Und ich weiß noch, ich war in meinem Apartment hier und dachte, boah, ja, was jetzt? Ich weiß noch, ich bin da so an meinem Computer, browse durch irgendwelche random Animal Videos. Und in diesem einen Moment springt diese eine Werbung auf. Und normalerweise, ich hasse diese Werbung, ne? Ich klicke es immer direkt weg. Aber diesmal, ich schaue einfach die gesamte Werbung. Und jetzt nicht eine Minute, nicht drei Minuten, sondern am Ende, ich schaue auf die Zeit und es waren einfach 27 Minuten. Und am Ende dieser Werbung dachte ich einfach nur, hey, was ist denn da jetzt passiert? Wieso habe ich mir jetzt 27 Minuten von dieser Kack-Werbung angeschaut? Und am Ende, die Werbung war von einem Typen, der heißt Scott Harris. Scott Harrison, das ist der Founder von Charity Water, von dem Non-Profit. Und wie ich die Werbung nochmal angeschaut habe, habe ich gemerkt, am Ende, der Typ war einfach ein genialer Storyteller. Der hat einfach die besten Stories, diese gesamten 27 Minuten erzählt. Und wie ich das gesehen habe, dachte ich, wow, das ist so cool, ne? Sowas muss ich lernen. Sowas. Ich habe viele andere Skills vorher gelernt im Business, aber keiner von diesen Skills war jetzt so powerful wie das, was jetzt zum Beispiel so Scott Harrison gemacht hat. Und in dem Moment dachte ich mir, hey, das ist so eine Superpower, die man haben kann. Ich muss da wirklich reinschauen. Ich muss da besser werden.
Ja, das kann ich nachvollziehen. Ich hatte ja, als ich mich damit beschäftigt hatte, hatte ich eine interessante Perspektive auf Storytelling gesehen, nämlich aus der Perspektive der Neurotransmitter, weil man hat ja eine Anregung der multisensorischen Areale im Gehirn. Das heißt, man erlebt die Story, wenn die gut erzählt ist, mit Oxytocin, Dopamin und Cortisol. Und da stellt sich die Frage, was heißt eine gute Story auf einer Seite? Und dann kommen wir auch später darauf zurück, wie erzählt man eine gute Story?
Ja, dazu eine gute Story. Bei einer guten Story geht es eigentlich immer um eine spezifische Person, die ein Problem hat und die dann über dieses Problem hinauswächst und dabei verändert in irgendeiner Art und Weise. Und darum geht es.
Ich meine, Hero Story ist ja, glaube ich, eine der bekanntesten Story-Arten. Mhm. Das meinst du aber nicht, oder doch?
Die bekannteste ist wahrscheinlich Hero's Journey. Das kommt aus dem Buch von Joseph Campbell. Das ist so die größte oder wahrscheinlich so die älteste Story-Structure, die man kennt. Am Ende, die besteht aus 17 verschiedenen Schritten. Ist eine super spannende Story-Structure. Die findet man oftmals in den ganzen Filmen. Also wirklich jeder einzelne Hollywood-Film folgt dieser einen Struktur. Ob jetzt Lord of the Rings, Star Wars, alle dieselbe Struktur. Jetzt, ich fand es selber für mich, für Business, fand ich die Struktur jetzt nicht so hilfreich. Weil ich weiß, von meiner Zeit, wie ich damals noch Berater war bei Bain oder Product Manager bei Uber, in den Meetings hatte ich jetzt nicht unbedingt Zeit, um eine Story zu erzählen, die dann 17 Schritte umfasst. Sondern dafür braucht man eine viel kürzere Story-Structure, eine Struktur, die auch klappt, um so eine 30-Sekunden-Story oder so eine Minuten-Story zu erzählen. Also dafür braucht man dann einfach was Kürzeres. Und am Ende, was ich dann entwickelt habe durch sehr viele Interviews, ist dann eine 4-Step-Story-Structure, die man dann vor allem in irgendwelchen Meetings benutzen kann.
Das Card, vermute ich, kannst du das vielleicht auch erläutern, weil das, glaube ich, so strukturiert einfach ist, dass ich das auch mich gut merken konnte, was für die Struktur spricht.
Ja, die Struktur ist dann C-A-R-T, also Card, wie im Englischen Card in the Supermarket. Und am Ende besteht die aus verschiedenen Steps. Der Step 1 ist Kontext. Also Kontext ist einfach nur, um gewissen Background-Informationen zu geben. Also wo und wann findet die Story statt? Wer ist der Hauptcharakter? Und was will eigentlich dieser Charakter? Die meisten von meinen Stories starte ich eigentlich mit, hey, vor ungefähr 2 Wochen war ich in meinem Apartment, in dem Moment habe ich eine E-Mail reinbekommen. Und das ist eigentlich der Kontext, den ich gebe. Dann klar, man kann auch so 1-2 Sachen mehr über den Charakter erzählen, aber man will eigentlich den Kontext relativ kurz halten. Weil gerade im Business erzählen die Leute meistens viel zu viel über den Kontext, der eigentlich nicht nötig ist. Der zweite Schritt ist dann Adversity. Und das ist normalerweise die Herausforderung. Jede gute Story muss eine Art von Herausforderung haben. Das muss irgendeine Herausforderung sein. Das kann irgendwie eine schwierige Entscheidung sein, eine physische Challenge, eine andere Person. Es muss irgendeine Art von Herausforderung dabei geben. Und das ist wirklich der Teil, wo man ein bisschen tiefer in die Emotionen geht. Dann nach Adversity, also Schritt 3, ist dann das R, also Resolution. Und das ist, wie wird diese Herausforderung dann überkommen? Was sind die Schritte, um diese Herausforderung zu überkommen? Und was ist dann am Ende das Endresultat? Resultat oder das Ergebnis. Jetzt Schritt 1 bis 3, das ist so die Kernstruktur. Und dann der letzte Schritt, der vierte Schritt, das ist Takeaway, T für Takeaway. Und das ist relevant vor allem, wenn man eine Story im Business erzählen will. Weil oftmals, man kann wirklich jegliche persönliche Story im Business erzählen, vor dem Hintergrund, dass man am Ende ein relevantes Takeaway einbaut am Ende. Also das ist dann wirklich so die Art Moral der Geschichte. Ich würde nur vermeiden, dann zu sagen, die Moral der Geschichte, weil das hört sich oftmals so ein bisschen nach so einem Geschichtenonkel an, sondern da würde ich eher sagen, hey, okay, was ich von dieser Geschichte oder was ich von dieser Situation gelernt habe, ist X, Y und Z. Also, dass man da so in einem Satz teilt, was man von dieser Situation gelernt hat.
Hast du in den letzten paar Tagen eine super Story erzählt, im Business-Kontext?
Lass mich mal gerade überlegen. Was ich immer mache, jeden Tag fasse ich so ein paar Momente zusammen und ich schreibe mir einfach so einen Moment nieder, der so ein bisschen beeindruckender war als die letzten Tage. Und ich schaue mal gerade hier in mein Dokument, was ich heute runtergeschrieben habe, was die letzten Tage passiert ist. Und dann sehe ich eigentlich immer genau, was man da erzählen könnte. Und das ist jedes Mal, und das ist dann auch für die Zuschauer ganz relevant, ich schreibe nicht eine gesamte Story runter, sondern ich schreibe nur einen Moment runter, der relevant sein könnte. Jetzt schaue ich hier gerade rein. Ah ja. Gestern hatte ich einen recht spannenden Moment. Gestern hatte ich eine Private Class für Brazilian Zouk. Das ist so ein brasilianischer Tanz, sehr sensueller Tanz, tanze ich schon relativ lang. Und so eine halbe Stunde im Tanz hat mein Tanzlehrer, schaut mich so an und sagt, ja, Philipp, die Body Roll, ja, das ist wirklich so eine Sucht von dir. Du machst dir wirklich so jegliche Sekunde. Und es ist jetzt nicht schlimm, so einer Body Roll, ne? Das ist so eine Körperbewegung. Aber du benutzt sie einfach viel zu oft. Das ist so eine Art Escape von dir, das ist so eine Art Sucht von dir. Und wie er das so gesagt hat, dachte ich, ja, hat er recht, ne? Ich benutze das immer, wenn ich mich irgendwie so ein bisschen unwohl fühle oder wenn ich jetzt nicht weiter kann, dann benutze ich eine Body Roll, um meinen Tanz zu verbessern. Aber am Ende ist es so eine Art Crutch, es ist so eine Art Sucht. Und das Gleiche habe ich mir dann gedacht im Business, ne? Was sind so gewisse Themen, die man sich sagt oder die man dann öfters benutzt, nur weil es comfortable ist? Und noch habe ich keine Antwort dafür. Aber ich kann mir dann vorstellen, dass man da auch gewisse Sachen die ganze Zeit macht, um wieder zurück in die Komfortzone zu kommen. Aber da, was man mal machen muss, ist kurz sowas zu verändern, um wieder sein Verhalten anzupassen.
Rein psychologisch ist das sehr gut nachvollziehbar, weil unter Unsicherheit fällt man in gesicherte Bahnen zurück.
Das ist es, ja.
Das heißt, wenn du dich unsicher fühlst, auch im Meeting, tendierst du dazu, etwas zu wiederholen, was du schon sehr gut kannst. Body Roll wäre in deinem Kontext die Lösung, weil du sagst, das kann ich. Deswegen, in dem Moment, wo ich leichte Unsicherheit verspüre, führe ich einen Dialog mit mir und das wird auf der tiefsten Ebene sofort entschieden, unbewusst. Und das ist das, was auch sehr spannend war. Ich weiß, du kennst bestimmt Kahneman, das langsame, das schnelle Denken.
Ja, klar.
Genau. Und das Interessante ist, dass das schnelle Denken, System 1, wird von den Stories angesprochen, auf unterbewusster Ebene. Weil man dann einfach dir sofort vertraut und deine Botschaft traut, weil sie so gut in eine Story eingewebt ist, dass man der sofort folgt. Und das passiert automatisch. Und deswegen ist Story-Selling im klassischen Sinn so machtvoll, auch wenn man das einem Controller oder einem Ingenieur verkauft. Hast du auch im Story-Selling ein sehr gutes Buch geschrieben? Wie trainierst du die Leute, falls da jetzt ein Bedarf entsteht, gut zu verkaufen? Vor allem bei, sagen wir, mechanistischen Produkten.
Mhm, verstanden, ja. Bevor wir darauf eingehen, vielleicht eine interessante Notiz da. Du hast gerade angesprochen, so mehr technische Leute, mehr so Controller. Aber oftmals die Frage, die ich oftmals bekomme, ist, hey, wie kann man eigentlich so eine Story einbauen, wenn man echt so einen super technischen Job hat? Ne? Sagen wir, man ist jetzt im Bereich Finanzen, man ist jetzt vielleicht irgendwie im Project Management, aber irgendetwas, sagen wir, ein bisschen technischer. Wie kann man dann eine Story einbauen? Und was ich da oftmals sage, ist, du kannst auch eine Story erzählen, wie du einfach eine gewisse Zahl entdeckt hast. Und es kann zum Beispiel sein, vor 2 Wochen, ich war zu Hause, habe gerade Excel aufgehabt und diese eine Analyse gelaufen. Und in diesem einen Moment sehe ich da einfach so einen krassen Drop in den Zahlen. Und ich habe mich einfach nur gefragt, hey, woher kommt der? Heute will ich Ihnen erzählen, woher dieser Drop kommt und wie wir ihn nutzen können in der Zukunft, um nochmal viel profitabler zu sein. Und dann kann ich in meine Präsentation gehen. Also siehst du, man kann so eine Mini-Story benutzen, auch wenn man in einem sehr technischen Beruf ist, um zum Beispiel eine Präsentation zu starten.
Nutzt du bewusst hier eine Dialogform,
ja,
weil du dir selbst die Frage gestellt hast? Ist das auch ein Trick?
Ja, ich habe 2 Techniken, die ich am meisten benutze in all meinen Stories. Und das ist der innere und der Outer Dialog. Also der innere und der äußere Dialog. Weiß. Und der innere Dialog ist, was sind die Gedanken? Wir als Menschen, wir haben natürlich tausende Gedanken jeden Tag. Viele von diesen Gedanken sind teilweise ein bisschen weird, neurotisch, Hoffnungen, Träume, alles Mögliche. Und um eine Story emotionaler zu erzählen, hilft es oftmals, die Gedanken zu teilen. Also zum Beispiel, anstatt zu sagen, ach, ich war sehr nervös vor der Präsentation, da kann man zusammen sagen, in dem Moment dachte ich, boah, das wird wahrscheinlich absolute Katastrophe sein. Wenn ich da reingehe, werden mich wahrscheinlich alle auseinandernehmen. Siehst du, es ist so ein kleiner Tweak. Aber in dem Moment, wo du die Gedanken teilst, ist es automatisch viel mehr relatable, viel interessanter für die Zuhörer. Und das ist der innere Dialog. Also das ist eine Technik, die ich jederzeit benutze, um was emotionaler zu erzählen. Die zweite ist, was du meintest, ist der äußere Dialog. Und das ist jedes Mal, wenn die Story einen anderen Charakter hat, sagen wir, ein Manager, ein Freund, ein Partner, in den Momenten lohnt es sich dann, den Dialog zu zeigen, den die andere Person in dem Moment gesagt hat. Also zum Beispiel, anstatt zu sagen, oh ja, in dem Moment war mein Manager sehr enttäuscht mit mir, sagt man, hey, in dem Moment hat mich mein Manager angeschaut und sagt, Philipp, what on earth was this? This was a terrible presentation. Es scheint vielleicht so ein bisschen Semantics zu sein, dass es so ein kleiner Tweak ist, aber am Ende da den äußeren Dialog reinzubringen, ist auch, macht jegliche Story viel, viel interessanter. Was man bei alle beiden Sachen beachten sollte, ist, dass man da ein bisschen mehr den ungefilterten Dialog gibt. Weil oftmals im Business probieren wir oft sehr professionell zu sprechen. Wir sagen so, ja, in dem Moment dachte ich mir, ja, das ist eine sehr enttäuschende Situation, in der ich mich reingebracht habe. Wir probieren dann irgendwie nochmal viel eloquenter zu sprechen, viel professioneller zu sprechen. Und das ist natürlich nicht cool von der Storytelling-Perspektive, wenn du mit der anderen Person connecten willst. Also da gerade bei inneren und äußeren Dialog, gib uns dann wirklich so diesen raw, ungefilterten Dialog. Das ist das, was dann die Story deutlich interessanter macht.
Was ich bei dir auch gelernt habe, das vielleicht in dem Kontext auch spannend zu beleuchten, dass Humor ist optional, Herz ist unverhandelbar.
Genau, ja. Ja, klar, es ist, ja, eine Story sollte am Ende jemanden emotional bewegen. Es sollte sie wirklich so, wenn es eine gute Story ist, sollten sie vielleicht so ein bisschen Gänsehaut bekommen.
Gänsehaut.
Wenn sie dabei lachen, perfekt. Kann sein, ne? Man kann mal hier einen Joke reinwerfen, aber es sollte nicht Priorität sein. Ich probiere oftmals keine Jokes reinzubauen. Am Ende vielleicht mal ein, zwei oder so. Aber es sollte jetzt nicht mein primäres Ziel sein. Es ist wirklich, Herz is mandatory und Humor is optional.
Ja. Vielleicht, bevor wir dann zu Story Selling kommen, was mich auch interessieren würde, wir sprechen ja häufig von sogenannten Narrativen, ja, am Ende des Tages Stories, die in einer Organisation auch erzählt werden. Und du hast, glaube ich, in deinem Buch irgendwo geschrieben, if you want to change a system, change its stories. Merkst du das? Wie arbeitet man ein Narrativ in eine Organisation heraus und wie ändert man das?
Dazu, wie ich noch im Corporate-Leben war, habe ich gemerkt, jedes Mal, die Firmen kommen mit diesen super fancy Corporate-Statements auf. Und dann sagen so, we value integrity, we should always put the customer first. Und dann hauen die einfach diese ganzen kompletten random Corporate-Werte raus. Und klar, da hat sich kurz mal Leadership für ein paar Tage hingesetzt. Vielleicht haben sie noch ein Marketing-Team dazu genommen und denken, hey, cool, okay, jetzt haben wir das Perfekte gefunden. Aber am Ende, die ganzen Mitarbeiter, die leben diese Werte nicht. Das sind irgendwelche blank, valueless Statements, die einfach gemacht werden, aber die Leute nicht wirklich leben. Und daher, in so Momenten hilft es einfach, Stories zu erzählen. In so Momenten hat man zwei Optionen. Option A, man zeigt das wirklich an Beispielen. Ne? Sagen wir, wenn du willst, dass du willst jetzt, sagen wir, den Punkt machen, we are hands on. Wir sind immer dabei, alle, all hands are on the deck. Dann wäre es natürlich das Beste, wenn dann der CEO in den Supermarkt geht und selber dann die Regale einräumt. Das ist natürlich die beste Option. Also man lebt die Story selber. Die zweite Option ist dann, eine Story zu erzählen. Und dann eine Story zu erzählen, wie man so einen Wert gelebt hat. Und ein Beispiel, was ich da oftmals sehr gerne gebe, ist das von Nordstrom. Für die deutsche Audienz, Nordstrom ist so ein Retailer in den USA. Was ist das deutsche Pendant davor? Wahrscheinlich so ein Kaufhof. Kaufhof. Aber was die haben zum Beispiel einer von ihren Leitprinzipien ist, we put the customer first. Also wir stellen den Kunden an erster Stelle. Und anstatt das einfach nur zu sagen, erzählen sie dazu auch oftmals eine Story. Und das ist zum Beispiel eine Story, die da oftmals zu erzählen. In 1978 war Craig Trounce ein Store Associate in Nordstrom in Fairbanks, Alaska. Und an diesem einen Tag hat er gesehen, kommt so ein Mann rein und der rollt so ein paar Reifen in den Store. Und Craig schaut ihn so an und fragt, Entschuldigung, kann ich dir helfen? Und der Mann meint, ja, ich wollte diese Reifen zurückgeben. Und Craig sagt, wir haben keine Reifen, wir sind ein Clothing Retailer, wir verkaufen Kleidung. Und der Mann meint, nee, in dem Laden hier habe ich die Reifen gekauft. Und am Ende hat Craig realisiert, er hat diese Reifen gekauft, aber von dem vorherigen Mieter von diesem selben Gebäude. Und am Anfang wusste Craig einfach nicht, was soll ich mit dem Typen machen, ne? Soll ich den einfach zurückschieben? Aber dann hat sich Craig dazu entschlossen, das zu tun, was er sich richtig angefühlt hat. Also hat er die Local Tire Agency angerufen, dann den Wert von den Reifen angefragt und am Ende diese Reifen zurückgenommen. Er hat Reifen zurückgenommen und dafür einen Refund gegeben für ein Produkt, was Nordstrom noch nicht mal hatte. Und das ist wirklich, was es dann heißt, den Kunden an erster Stelle zu stellen. Und das ist jetzt so eine Story, die zum Beispiel Nordstrom öfters erzählt. Und natürlich ist jetzt dieser eine Wert, ist natürlich viel besser verstanden von den Mitarbeitern, aber auch von den Kunden. Und das ist wirklich dann die Power von Storytelling.
Sehr, sehr schön. Und das ist jetzt, glaube ich, in deinem Buch liest man, dass drei Schlüsselelemente eine Story richtig gut machen. Und das ist einmal Überraschung, Emotionen und visuelle Momente. Du hast jetzt gerade eben sie allen eingesetzt. alle drei. Kannst du vielleicht das nochmal vielleicht plastisch darstellen, um den Dreiklang besser zu begreifen?
Mhm, ja, perfekt. Wenn wir jetzt zum Beispiel die Story anschauen, die ich gerade erzählt habe, dann fangen wir erstmal mit dem ersten an. Überraschung. Überraschungsmoment war, hey, da kommt wer rein und der rollt einfach so ein Pair of Tires von Reifen in diesen Nordstrom-Laden. Das ist erster Moment der Überraschung. Ein zweiter großer Moment der Überraschung ist, wenn dann Craig Trounce einen Refund gibt für ein Produkt, was sie noch nicht mal hatten. Und das sind einfach so zwei mega große Überraschungsmomente. In dem Moment, wo du einen Überraschungsmoment reinbringst, sind die Zuhörer so, oh, wow, okay, ich höre jetzt besser zu, weil vielleicht verpasse ich was. Ich habe so viele Stories gesehen, die vielleicht durchschnittlich waren, aber dadurch, dass sie so einen großen Überraschungsmoment hatten, kamen sie extrem gut an. Also das ist Überraschung. Und wie man sich das oftmals gut erinnern kann, ist, mir gefällt immer dieses Beispiel ganz gut mit der Pinkau. Ich erzähle mal kurz, wie es läuft. Überleg dir, du fährst jeden Tag zur Arbeit. Jeden Tag fährst du zur Arbeit, selber Weg. Fährst übers Land. Und wenn du übers Land fährst, siehst du da über Kühe an der Seite, die grasen einfach, aber du schaust da gar nicht so wirklich rauf. Aber an diesem einen Tag, du fährst lieber an der gleichen Landstraße. Aber diesmal siehst du einfach da eine pinke Kau, eine pinke Kuh. Und du denkst dir einfach so, oh, was ist das jetzt? Woher kommt die jetzt her? Du kommst in der Arbeit an, erzählst ihm davon und denkst einfach so, krass, ich erinnere mich an diesen Moment für den Rest meines Lebens. Das ist die pinke Kuh und das ist Überraschung. Für jede Story solltest du überlegen, was ist meine pinke Kuh? Was ist meine pinke Kuh? Was ist dieser eine Moment der Überraschung, der das wirklich so ein bisschen unterscheidet, der es so ein bisschen anders macht? Und das wäre es zum Beispiel in Richtung Überraschung.
Das ist sehr einprägsam. Hm.
Das zweite, was du jetzt gefragt hast, war zu visueller Moment. Ne? Es war, die besten Stories nehmen uns in einen spezifischen visuellen Moment. Oftmals ist Storytelling so schlecht in, vor allem im Business, aber auch generell, sagen wir auch, wenn wir eine Story mit Freunden erzählen, weil wir auf diesem hohen Level bleiben. Wir sagen so, ah ja, ich hatte ein Problem, dann habe ich das Problem überkommen und dann, ja, war alles gut. Das ist High Level, das ist dieser Helikopter-View. Wenn du gute Stories erzählen willst, willst du in einen spezifischen Moment gehen, in eine spezifische Szene, also in einen Moment, wo wir uns wirklich visuell vorstellen können, okay, hey, wie ist es gerade, in diesem einen Meetingraum zu sein? Ah, okay, dann geht der Chef doch vorbei, er stellt den Kaffee auf den Tisch, er sagt das. Es ist wirklich so zooming into one specific moment. Das ist wahrscheinlich sogar das Wichtigste in der Story. Und wie man das hinbekommt, ist oftmals, indem man wirklich beschreibt, was sind die Aktionen, also was sind wirklich die Aktionen in dem Moment, was macht man, aber man stellt das Glas auf den Tisch, man sagt was, man denkt was, all die Aktionen, die bringen die Story mehr in den visuellen Moment.
Wie findet man die richtige Balance? Weil ich mir gut vorstellen kann, man kann sich in Details verlieren und dann 17 Minuten erklären, wie jemand Kaffee kocht, ja. Ich meine, also einige genießen dieses Kaffeekochen, weil das ein Ritual ist, aber das ist ja nicht im Sinne einer guten Story, oder?
Ja, richtig. Ja, und das ist oftmals das Problem. Manchmal, die Leute lernen dann die Skills und die denken dann, okay, dann erzähle ich jetzt einfach eine 10-Minuten-Story. Aber das ist nicht das Ziel. Das Ziel ist es, in einen Moment tief reinzugehen. Aber dann nur in diesen einen Moment und dann nicht in 5 andere Momente. Und dann auch nicht die ganze Zeit darüber zu sprechen, aber einfach eine Art des visuellen Moments zu wählen, der so deutlich ist, so interessant, dass man gar nicht mehr erzählen muss. Hm. Oftmals, du kannst eine Story erzählen und wenn du nur eine Art von catchy Dialog da einbaust, die einfach so gut ist, dann reicht das schon an diesem einen visuellen Moment. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass man so eine Technik über die andere stacken muss, das ist nicht nötig. Es geht einfach nur darum, eine Technik davon zu wählen und da tief reinzugehen. Aber dann immer noch zu probieren, eine Story in gegebenenfalls 60 Sekunden oder max 90 Sekunden gerade im Geschäftsbereich zu erzählen.
Du hast jetzt eine sehr, sehr gute Eselsbrücke für Überraschung in einer Story dargelegt mit der pinken Kuh. Gibt es auch eine Eselsbrücke für zum Beispiel dieses Eintauchen? Du sagst in den Tranchee, ja, das aus dem Helikopter-View herunter.
Ja, so würde ich das wahrscheinlich auch so erinnern. Wenn man sich jetzt vorstellt, man schaut jetzt, sagen wir, so einen Kriegsfilm an. Und nur damit ihr es wisst, ich mag keine Kriegsfilme, ist jetzt nicht mein Ding. Aber stell dir einfach vor, du schaust einen Kriegsfilm an.
Aktuelles Thema.
Aktuelles Thema. Ja, sehr aktuell. und es startet mit diesem einen Shot aus dem Helikopter. Du siehst da so die Tanks, die nach vorne gehen, die ganzen, du siehst alles so aus einer Distanz. Und denkst dir so, ganz interessant. Und nach so ein paar Sekunden denkst du einfach so, hey, okay, ja, ey, bring mich da runter. Ne? Ich will jetzt sehen, was da wirklich abgeht. Ich will da so sehen, was da on the ground abgeht. Und das ist in dem Moment, geht die Kamera in the trenches, in die, wie nennt man das? In die Gräben. Und du siehst einfach die, und du siehst das Militär, wie sie da die Angst in ihrem Gesicht haben, der Dreck ist im Boden und du siehst die Bombs exploding. Du bist einfach in the trenches, in den Gräben dabei. Und das machen die besten Stories auch. Also probier nicht in diesem Helikopter-View zu sein, sondern zoom into the trenches. Das ist wirklich, was große Stories von durchschnittlichen Stories unterscheidet.
Exzellent. Ich glaube, wirklich sehr greifbar. Dann bleiben wir bei dem dritten Element, Emotionen. Was ich bei dir gelernt habe, dass man die Emotionen nicht als Begriff zum Ausdruck bringen sollte, sondern die beschreiben. Das habe ich jetzt aufgefasst.
Ja. Eine Sache, die man machen kann, ist, anstatt einfach nur zu sagen, ja, in dem Moment war ich nervös, dann zu sagen, wie sieht Nervosität eigentlich auch am Körper oder im Gesicht aus? Und das kannst du wirklich sagen, dann in dem Moment hat die Person einfach die ganze Zeit ihren Schreibtisch so in ihren Kugelschreiber so auf den Tisch gehauen. Und das ist zum Beispiel dann ein Beispiel von Nervosität. Also dass man einfach überlegt, okay, wie spiegelt sich Nervosität dann in Aktion wieder?
Und das kann dann Schweißperlen, aber spüre ich dann.
Schweißperlen, es kann dann vielleicht sein, dass das Herz ein bisschen schneller.
Herzrasen.
Dass man vielleicht so einen Knoten im Hals hat. Also all die ein bisschen auch mehr visuellen Begriffe reinbringt, um zu zeigen, wie dann Nervosität am Körper sieht. Den einzigen Kaviat, den ich da gerne sagen würde, ist, ich würde vielleicht so einmal das in meine Story einbauen, aber auch nicht zu viel. Weil ich merke selber, ich habe teilweise so einen Filter, wenn die Leute das zu viel einbringen, dann fühlt sich das oftmals so an, als würden sie hier so ein Theaterspiel geben. Und ich merke, dass das oftmals so ein bisschen fake wirkt. Also da würde ich aufpassen bei den anderen Techniken, die wir bisher besprochen haben. Sagen wir, innerer, äußerer Dialog, perfekt, kann man einsam im Business benutzen. Mit den Emotionen, die zu zeigen, da würde ich schon so ein bisschen schauen, dass das nicht zu viel wird. Ansonsten wirkt das recht fake.
Das, glaube ich, grundsätzlich bei jeder Story ist die Frage der Balance sehr, sehr wichtig, dass das nicht zu aufgesetzt wirkt und nicht zu flach auf der anderen Seite. Ja, und das ist vielleicht nur eine Frage der Übung, weil auch hier die Übung extrem viel ausmacht.
Ja, das ist es, ja. Am Anfang muss man das ein bisschen üben, um die Balance zu finden. Aber ich glaube, was vielen Leuten hilft, ist einfach sich selber zu timen und einfach zu sagen, hey, by default, ich werde einfach jegliche Story, die ich erzähle, werde ich probieren, in maximal 90 Sekunden zu erzählen.
Und das ist die gute Heuristik aus deiner Perspektive, so maximal 90 Sekunden im Business-Kontext.
Ja, maximal. Oftmals kann man es auch probieren in 60 Sekunden. Klar, natürlich, hey, wenn man eine grandiose Story hat, man gibt eine geile Kino, dann kann man natürlich auch mal 2-3 Minuten erzählen. Aber ich glaube, ist einfach eine Habit zu machen, jegliche Story eher kürzer zu fassen und zu schauen, hey, was ist das Wichtigste? Wie kann ich die möglichst spannend in diesen 90 Sekunden rüberbringen oder in diesen 60 Sekunden? Das ist ein Skill, den die meisten Leute nicht entwickeln. Und das ist, was aber am Ende den Unterschied ausmacht zwischen so authentischem Storytelling oder so Fake Storytelling, was oftmals zu viel ist fürs Geschäftsbereich.
Und wenn du merkst, dass die Leute an deinen Lippen hängen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du zurzeit eine gute Story parat hast, hoch.
Ja, das stimmt, ja. Ja klar. Es gibt natürlich auch einen anderen Ansatz da. Ich habe einmal von einem anderen Storyteller gehört. Er meinte, hey, du solltest dir keine Gedanken über die Länge deiner Story machen. Wenn es eine gute Story ist, dann kann das eine 20-Minuten-Story sein. Es hängt ja einfach davon ab, wie gut ist die Story. Ich kann das nachvollziehen, den Ratschlag stimmt. Natürlich, wenn du echt ein grandioser Storyteller bist, aber sagen wir, 99% der Leute sind vielleicht jetzt nicht grandios, die sind gut. Und dann ist es wahrscheinlich besser, eine 90-Sekunden-Story zu erzählen, als eine 10-Minuten-Story.
Und was ist Antizipationshacken? Weil ich das vom Ansatz her spannend fand.
Ja, das ist ein Satz, den man vor seiner Story sagt, um den Leuten die Story zu verkaufen. Und das ist wirklich nur ein oder zwei Sätze, wo du sagst, vor so 2 Wochen hatte ich so einen Moment in der Arbeit, wo ich einfach gedacht habe, ich muss was verändern. Und jetzt, ich bin noch nicht mal in die Story reingegangen, aber in dem Moment, wo ich das gesagt habe, denkst du so, okay, hey, was war dieser Moment? Und so Momente, so Sätze kann man in jegliche Story einbauen, wo du sagst, auch zum Beispiel, sagen wir, in einem Kundengespräch ist man jetzt drin und der Kunde erzählt einem irgendwas und dann sagst du, sehr interessant, ja. Genau so eine Situation hat man vor einem Jahr. Wäre es hilfreich, wenn ich das kurz erzähle, wie der Kunde da damit umgegangen ist? Und das ist auch so einfach so ein Satz oder zwei Sätze, der antizipiert, was deine Story dann eigentlich gibt. Verkauf die Story, die du erzählen willst.
Mir fällt es auch in Social Media inzwischen auf, dass viele versuchen, so einen Hook zu setzen. Und beim fünften Punkt werde ich erzählen, was mich besonders überrascht hat. Dann alle versuchen, okay, dann fünfter Punkt ist der Höhepunkt, da muss ich bis zum Ende bleiben.
Ja, ja, das stimmt. Ja, das haben sie früher noch ein bisschen mehr gemacht. Mittlerweile sieht man das als so ein bisschen fake.
Zu offensichtlich.
Das ist zu offensichtlich, aber früher haben das echt Leute krank viel gemacht. Ja.
Dann kommen wir zurück zu Story Selling. Vielleicht, ich vermute, die Struktur bleibt die gleiche. Vielleicht gibt es unterschiedliche Typen von Stories, die man erzählen kann.
Ja, ein Storytyp, den ich sehr, sehr gerne erzähle, oder es hängt immer davon ab, im Bereich Story Selling, also wie verkauft man durch Stories, könnte man verschiedene Geschichten erzählen. Eine Geschichte, die immer sehr, sehr nice ist, die aber auch nicht nur für Verkäufer ist, sondern wirklich für jeglichen, ist so eine How are you Story. Jetzt, wie funktioniert das? Wir sind alle in sehr, sehr vielen Situationen, wo uns irgendwer fragt, hey, wie geht's dir? Oder alles gut? Wie antworten wir meistens? Wir sagen, ja, gut, ja. Ach, heute ist endlich mal die Sonne raus. Oder, ach, es regnet wieder. Und wir antworten dann einfach mit Wetter, vielleicht mit Stau, vielleicht mal mit Wochenendplänen. Und einfach, wir antworten in diesen in den generischsten Möglichkeiten, die überhaupt möglich sind. Und jetzt, das ist natürlich kein Problem, ne? Smalltalk machen die meisten, aber es ist auch irgendwie eine verpasste Chance. Und was man in so Momenten machen kann, ist, dass man kurz mit einer kurz und knackigen Geschichte antwortet. Und jedes Mal, wenn ein irgendwer fragt, hey, wie geht's dir oder alles gut, kann man überlegen, wie kann ich vielleicht kurz mit so einer kurz knackigen Geschichte antworten. Und hier, das sind eher so 30 Sekunden Stories oder 60 Sekunden Stories, die ein bisschen mehr erzählen, die ein bisschen mehr preisgeben, wer du eigentlich so als Mensch bist oder was bei dir eigentlich so passiert. Und das kann, vielleicht hast du in der letzten Zeit irgendeine neue Fähigkeit gelernt, vielleicht hast du irgendwas Neues ausprobiert, vielleicht hast du, ja, irgendwas.
Kannst du ein paar Beispiele nennen, damit man das mehr greifen kann?
Wenn mich wer heute fragen würde, hey, alles gut, wie geht's dir? Dann würde ich wahrscheinlich sowas erzählen, würde ich sagen, gut, ja, ich war die letzte Woche bei meiner Familie in Deutschland und ich hatte so einen sehr schönen Moment, ich habe so einen gesamten Tag mit meinem Neffen verbracht und vorher war nie so eine enge Bindung, aber da an dem Tag, wir haben irgendwie mit den Schildkröten gespielt, waren am Rhein und hatten einfach so eine nice Zeit. Ich bin einfach so dankbar für den Moment zusammen. Anyway, wie war es bei dir? Wann warst du das letzte Mal mit deiner Familie und hattest du auch schon mal so Momente?
Wichtig ist, anschlussfähig zu bleiben, ja, dass am Ende du eine die Brücke zu der Person bildest, von deinem Erleben und von deiner emotionalen Aufladung zu seiner. Ja.
Genau, ja. Was ich dann am Ende gemacht habe, ist, dir eine Frage zu stellen, ob du schon mal so eine ähnliche Erfahrung hattest. Und das ist oftmals hilfreich, weil, ja, du erzählst, sagen wir, so eine random Story, die sich ein bisschen random anhört, aber dann durch so eine Frage am Ende bringst du es dann auch mal zurück zu der anderen Person. Weil bei dieser Art von Story geht es eigentlich gar nicht mal so viel darum, dass du die Story erzählst, aber es geht eigentlich vielmehr darum, dass dein Gegenpartner bereit ist, eine Story zu erzählen.
Und du trainierst solche Stories, ja, du hast ja eine Storybank. Was du jetzt heute auch kurz erläutert hast, dass du jeden Tag aufschreibst, ein paar Momente, die sehr spannend sind. Machst du das, um einfach zu üben oder einfach abrufbereit, viele Stories zu haben?
Ja, es gibt, das besteht aus zwei Komponenten, die ich täglich mache oder zumindest mal wöchentlich. Komponente 1 ist, ich frage mich jeden Tag, was war so der eine Moment, der so ein bisschen, ja, more meaningful, ein bisschen anders war als die anderen in anderen Tagen. Also Moment, der mein Herz berührt hat, vielleicht ein interessantes Gespräch, vielleicht irgendwas, was ein bisschen anders war. Und was ich dann mache, ich schreibe das Datum runter und diesen einen Moment. Teilweise auch eine Lesson learned, also ein Takeaway für den Tag, aber nicht jeden Tag. Aber das mache ich jeden einzelnen Tag. Warum mache ich das? Weil am Ende was wir oftmals realisieren oder was viele Leute vergessen ist, wir haben hunderte, tausende Stories, alle, die wir jederzeit benutzen können mit unseren Freunden, aber auch im Arbeitsbereich. Und der Grund, warum wir die oftmals nicht verfügbar haben, ist, weil wir es einfach vergessen. Wir leben einen Tag, dann, was passiert, wir vergessen es wieder. Und diese eine Übung, jeden Tag sich hinzusetzen und es runterzuschreiben, hilft einem, diese Momente zu identifizieren. Und wenn man dann so Momente, sagen wir eine Woche lang, man setzt sich jeden Tag hin, dann kann man am Ende dieser Woche anschauen und denken, von diesen letzten 7 Tagen war da vielleicht irgendein Moment, der ein bisschen interessanter war, der vielleicht auch wirklich in so eine Story verpackt werden kann. Und wenn das der Fall ist, dann nehme ich diesen Moment und schreibe da vielleicht eine gesamte Story raus. Und wenn ich dann eine Story daraus gemacht habe, dann packe ich das in meine Storybank. Und die Storybank ist dann wirklich so ein zentrales Dokument, wo ich all meine Stories speichere. Und es ist dann so ein Dokument, wo ich dann verschiedene Tags habe, also eins Leadership, Resilience, D&I. Ich schreibe die Story runter mit den Kerndaten, wo ich die Story benutzen würde. Und es ist dann einfach dieser zentrale Ort, wo ich dann meine Stories immer wieder finde. Und in dem Moment, wo ich dann ein Meeting habe oder eine Präsentation gebe, gehe ich einfach nur durch meine Storybank durch, filter vielleicht und schaue, ist da vielleicht eine Story, die ich hier einbauen könnte? Und dann, boom. Normalerweise, jedes Mal, wenn ich da reinschaue, habe ich dann wieder eine Story, die ich dann in diesem Meeting benutzen kann.
So, im Prinzip bringst du Erfolgsjournal oder Dankbarkeitsjournal auf eine ganz andere Ebene, indem du die sogar funktional gestaltest und sagst, ich kann die nicht nur für mich, für meinen inneren Dialog aufbereiten, sondern auch vielleicht für meine Arbeit, weil diese Stories exzellent sind, um nicht sich dankbar zu fühlen, sondern auch die immer wieder einzusetzen.
Ja? Genau. Der einzige Unterschied wahrscheinlich ist, Dankbarkeit ist gut. Das ist halt oftmals das Endresultat der Story, was man dann halt nicht vergessen darf. Damit es eine gute Story ist, muss da halt vorher eine Herausforderung dabei sein. Weil wenn man jetzt nur sagt, ja, okay, war alles gut, ich habe heute alles perfekt gemacht, dann ist es eine pretty lousy Story. Also was man schon machen will, ist, dass man dann auch eine gewisse Herausforderung davor hat.
Ja, ich würde immer sagen, Glück ist eine Überwindungsprämie.
True.
Das heißt, aus der Perspektive ist das eine gute Eselsbrücke, dass du, um glücklich zu sein, musst du etwas überwinden, weil das ist dann die Prämie für diese Überwindung, Transformation und vielleicht Herausforderung, die man bewältigt hat. Weil Leben wäre sehr lausig, wenn man keine Herausforderungen hätte. Ja? Der Mensch ist nie dafür ausgelegt, in einer Komfortzone zu leben.
True, ja.
Du hast jetzt Connection Story sozusagen erläutert, wie man auf, wie geht es dir, sehr, sehr gute Überleitung schafft und anschlussfähig bleibt. Welche Storytypen gibt es noch?
Die zweite wäre so eine Art Wert-Story. Und das war ein bisschen die Story, die ich zu Nordstrom erzählt habe. Das war in dem Moment, wo du einen Wert hast, den du kommunizieren willst, wo du sagst, hey, wir sind anders in der und der Manier. Dann überleg dir, hey, hinter diesem Wert ist da eine Story, ist da ein spezifischer Moment in der Vergangenheit, um diesen Wert hervorzubringen, um wirklich zu veranschaulichen, was es heißt, diesen Wert zu leben. Und das wäre so die zweite Story. Die dritte Story ist eine Kundenstory. Das ist normalerweise so eine Erfolgsgeschichte. Da überlegt man sich einfach, okay, hey, ich habe all die Kunden, schaue ich mal an, okay, welcher von diesen Kunden ist idealerweise sehr happy, mit mir zusammenzuarbeiten. Und dann schaue ich, okay, wo war dieser Kunde, bevor er mit mir zusammengearbeitet hat? Welche Probleme hatte der Kunde? Und dann, wie habe ich diesem Kunden geholfen, dieses Problem zu überkommen? Und was war das Endergebnis? Wie war dann diese Beziehung verändert oder wie war dieser Kunde verändert? Und das ist dann die klassische Kundengeschichte. Und das ist wahrscheinlich gerade im Vertriebsbereich die mit Abstand wichtigste Story, die man erzählen kann.
Ja, nachvollziehbar. Vielleicht eine Frage aus der anderen Perspektive. Du bist ja in Rotterdam jetzt.
Amsterdam.
Amsterdam inzwischen, okay. Du hast ja mehrere Kulturen kennengelernt. Gibt es Unterschiede im Storytelling zwischen unterschiedlichen Kulturen, USA, Deutschland, Holland?
Ich würde sagen, ehrlich gesagt, gar nicht mal so große Unterschiede, inwiefern Stories ankommen. Ich glaube, das ist teilweise eher eine gewisse Resistenz bei den Leuten. Sagen wir, Deutsche sind dann sehr mal so, das ist so amerikanisch, das passt nicht zu mir und ich mag keine Veränderung. wo andere dann vielleicht ein bisschen offener sind. Also ich sehe dann eher, dass teilweise Deutsche ein bisschen skeptischer sind am Anfang, aber in dem Moment, wo sie verstehen, hey, das ist jetzt nicht unbedingt nur Tony Robbins-Style amerikanisch, aber es kann auch recht authentisch wirken, dann passt es auch. Aber ich sehe da eine gewisse Skepsis am Anfang.
Ihre Bewertung und Ihr Follow sind wie ein Türöffner für Gäste, die sonst schwer zugänglich sind. Je sichtbarer wir sind, desto spannender werden die Gäste. Ein paar Sekunden Ihrer Zeit für mehrere Stunden mit außergewöhnlichen Menschen. Ich danke Ihnen im Voraus und freue mich auf unseren weiteren Austausch. Du hast auch sehr, sehr viel über Selbstsicherheit gesprochen.
Mhm.
Ich glaube, um guter Storyteller zu sein, musst du auch in sich ruhen und wissen, wo deine Grenzen sind und wo deine Stärken sind. Wie trainiert man diese Form der Stärke? Auch mit wir haben ja am Anfang über Bodyroll gesprochen, unter Unsicherheit fällt man in die alten Muster zurück. Wie schafft man es hier, die neuen Muster aufzubauen?
Mhm. Ja, es gibt so zwei Prinzipien, die mir am meisten geholfen haben. Und eins davon ist relativ weird, ist relativ komisch, und das andere ist vielleicht ein bisschen mehr relevant. Ich fange mal mit dem Weirdesten an. Was mir damals am meisten geholfen hat, und damals, sagen wir 2017, war ich noch extrem nervös, vor Publikum zu sprechen. Jedes Mal, wenn ich eine Präsentation geben musste, ich habe es einfach nicht hinbekommen. Ich war einfach krass nervös, habe alles vergessen, was ich sagen wollte. Und es war einfach so ein sehr schmerzhafter Moment. Es hat sich nur verändert in dem Moment, wo ich eine Sache angefangen habe. Damals habe ich in New York gewohnt und habe eine Übung angefangen, die heißt Constructive Embarrassment. Was heißt das? Constructive Embarrassment ist, wenn man sich absichtlich in unangenehme oder ja, ungewöhnliche Situationen bringt. Das heißt, man geht zum Beispiel in die Straße, man sieht einen Fremden und fragt, hallo, Entschuldigung, kann ich Ihnen vielleicht eine Umarmung geben? Dann müsste der Fremde vielleicht so, nö. Und dann ja, geht man vielleicht zur nächsten Person. Vielleicht kriegt man eine Umarmung, vielleicht kriegt man keine. Ist eigentlich wurscht. Und das ist zum Beispiel eine Übung. Eine andere Übung ist, man geht in den nächsten Coffeeshop, man geht ins nächste Café, legt sich auf den Boden. Man geht
zu McDonald's und bestellt Pizza. Ja?
Man geht zu McDonald's und bestellt Pizza. Das gibt ja wirklich ganz, ganz viele Optionen.
Das ist Desensibilisierungsstrategie
sozusagen. Ja. Und falls es irgendwer interessiert, schick mir einfach eine Nachricht auf Instagram, dann schicke ich dir meine 30-Day-Challenge, die ich das letzte Mal gemacht habe. Aber am Ende gibt es einfach super viele Optionen. Und das habe ich damals in New York gemacht und einfach wirklich jeden einzelnen Tag habe ich was anderes Weirdes gemacht. Und das hat mir einfach krass geholfen, um weniger darüber nachzudenken, was andere Menschen über mich denken. Weil am Ende, man muss verstehen, warum wird man nervös, wenn man vor Publikum spricht? Es ist immer, weil man denkt so, hoffentlich denken die Leute, dass ich schlau genug bin. Hoffentlich denken sie, dass ich eloquent genug bin. Hoffentlich denken sie, dass ich qualifiziert bin. Wir denken einfach so viel darüber nach, was die anderen Menschen von uns denken. Und in dem Moment, wo man so Übungen macht, merkt man eigentlich so, es war ziemlich awkward, aber am Ende es ist eigentlich ziemlich egal, was die anderen Leute von mir denken. Und diese eine Sache, also so Constructive Embarrassment, das über eine längere Periode zu machen, das hat mir damals in 2017 am meisten geholfen. Und ich weiß, das ist ein bisschen radikal für die meisten, dass sie denken, das will ich jetzt nicht machen. Aber wenn man wirklich viel mehr Selbstvertrauen haben will, dann ist das sicher eine, die einem krass dabei hilft.
Desensibilisieren auf Fremdmeinungen, obwohl man natürlich sagen muss, in einem sozialen Konstrukt wie die Gesellschaft, wenn man dann irgendwann wird, eingestuft wird, fühlt es sich auch das komisch an. Bei Nachbarn sollte man das vielleicht nicht machen, sondern vielleicht in einem anderen Stadtteil.
Ja, das stimmt, klar. Wenn man jetzt natürlich hier auf dem Dorf wohnt und man sieht die Leute jeden Tag, aber am meisten, hey, die Leute leben irgendwie in Köln, leben in München. Und selbst wenn man mal irgendwen sieht, der einen kennt, auch komplett egal. Mir ist es wahrscheinlich so zweimal in meinem Leben passiert, dass mich Leute gesehen haben, die mich kannten. Und danach fragen die mich, was war denn das? Und dann habe ich ihnen das erzählt und jedes Mal denke ich so, ey, das ist ja Hammer, kann ich ja mitmachen.
Ja.
Die Leute, das ist eigentlich richtig nice.
Ja. Es ist immer eine Frage des Framings, wenn du zum Beispiel sagst, ja, ich führe zurzeit eine Reihe von Experimenten durch zur Desensibilisierung, dann Leute lieben Experimente oder 30-Tage-Challenge, ja, dann sagen sie, ich mache mit. Ja, das ist, klingt sehr spannend. Das heißt, wenn du da im richtigen Frame bleibst, sind sie immer dabei. Das ist total faszinierend.
Mhm, genau, ja.
Du hast ja auch Stand-Up-Comedy-Erfahrung gesammelt. Wie war das? Mhm. Den Durchbruch hast du geschafft?
nee, leider nicht.
Nee. Also, warum leider? Wer weiß, nö. Vielleicht wärst du ein mittelmäßiger Stand-Up-Comedian und jetzt bist du ein exzellenter Storyteller. Ich meine, wir wissen das nicht.
Ja? Ich glaube, null Stand-Up-Ambitionen. Bei mir war es damals so, wie ich am Anfang war von meiner Storytelling-Karriere, da dachte ich mir auch, Stand-Up wäre wahrscheinlich auch mal interessant auszuprobieren. Weil, ja, wenn man Leute zum Lachen bringen kann, ist auch eine coole Sache. Und damals, ich hatte gar keine Ahnung von Stand-Up. Ich habe einfach gedacht, hey, ich sign mich mal ab, Stand-Up. Comedy in Amsterdam, habe so einen Open Mic Night gefunden, habe mich angemeldet und dann wirklich so 2-3 Wochen später stand ich da auf dem Podium vor 180 Mann und ja, es war wahrscheinlich echt, das war wahrscheinlich so einer der härtesten Momente in meinem Leben. Ich war einfach so krank nervös, ich sitze da so und ich gehe auf das Stage und ich merke einfach so, wie alles zittert und ja, es war echt einfach krank unangenehm, weil bei Stand-Up-Comedy ist es halt einfach anders. Sagen wir bei Storytelling, im Corporate-Bereich, da hat man normalerweise Leute, die einen gerne haben. Die sagen, die wollen einen supporten, die wollen das Beste, die schauen einen gut an. Beim Stand-Up-Comedy, they don't give a shit. Wenn du nicht witzig bist, ja, dann lachen die nicht. Dann sagen die einfach, ey, ich habe keinen Bock auf dich. Dann werden die es ja so absolut zeigen. Also da, wie ich dann so vor allen Leuten stand, es war schon einfach krass unangenehm. Ich würde sagen, ich war wahrscheinlich so, von so 10 Stand-Up-Comedian war ich wahrscheinlich nicht der Schlechteste, aber wahrscheinlich so der Drittschlechteste. Ich habe wahrscheinlich so ein paar mehr Lacher bekommen als der Drittschlechteste, aber es war jetzt auch sicher nicht grandios. Aber es war auch komplett egal, weil ich habe auch in diesem Moment wieder gemerkt, es war komplett egal, ob es jetzt um Stand-Up ging, um irgendwas anderes. Ich habe danach einfach so mein mich so sensibilisiert zu sehen, was ist eigentlich so awkward, was ist unangenehm. Weil in dem Moment, nachdem ich das gemacht habe, da war auf einmal diese Baseline komplett anders. Davor dachte ich so, ah ja, auf Video, das ist unangenehm, ah, das ist unangenehm. Und danach dachte ich einfach nur, hey, ich war gerade vor 180 Leuten und habe probiert, irgendwelche Jokes zu machen. Das war freaking unangenehm. Und danach ist einfach diese Baseline komplett nach oben geschiftet. Und ich hatte da einfach da viel mehr Selbstvertrauen, weil ich einfach gemerkt habe, hey, okay, wenn ich das machen kann, hey, ich glaube, ich kann das einfach machen.
Und du sagst auch, um die Selbstsicherheit zu entwickeln, sollte man eigenen Fokus auf Internalisierung und nicht Memorisierung legen.
Ja.
Dass man nicht auswendig lernen sollte, sondern verinnerlichen sollte. So habe ich es interpretiert.
Ja, das stimmt. Weil oftmals was passiert und was ich auch früher mal gemacht habe, ist, es gibt immer zwei Camps. Das eine Camp, die bereiten sich gar nicht vor für die Präsentation und they just speak fully off the cuff. Bin ich kein großer Fan von. Also am Ende, wenn man richtig, richtig gut sein will, dann muss man sich schon in die Form rein. Das andere Camp schreiben wirklich jeden einzelnen Satz auf und dann memorizen sie wirklich Wort für Wort, was sie da sagen wollen. Das habe ich mein meistes Leben gemacht.
Wie ist es bei TED Talks gemacht?
Bei TED Talks wird es 100% gemacht. Also ich glaube, 99,9% der TED-Talks sind 100% Wort für Wort scripted. Bei TED-Talks macht es Sinn, weil die Leute das wirklich über Monate hinweg perfektionieren. Die nehmen die Zeit, das wirklich perfekt zu machen. Die verbringen wirklich Monate daran. Und dann macht es Wort für Wort Sinn, weil alles getimt ist. Im Business-Bereich, wir haben oftmals keine Zeit, uns 3 Monate für irgendeine Präsentation vorbereiten. Und was ich da dann vorschlagen würde, anstatt es zu memorisieren, ist zu internalisieren. Was das heißt ist, man überlegt sich, okay, was sind so die groben Punkte, die ich sagen will? Und dann sagt man, okay, ich probiere jetzt einmal diese Präsentation, sagen wir, in 5 Minuten zu geben. Dann probiere ich diese ganze Präsentation vielleicht mal in 2 Minuten zu geben. Dann in 1 Minute, dann in 30 Sekunden. Und wenn man Bock hat, kann man wieder hochgehen. In dem Moment, wo man das macht, merkt man jedes Mal, das ist die Essenz meiner Rede. Das sind die wichtigsten Punkte, die ich wirklich rüberbringen will. Bei dieser 30-Sekunden-Version, das ist wirklich das, was ich sagen will. Und ja, dann hat man es wirklich internalisiert. Also das ist eigentlich so das Beste, um wirklich firm in einer Präsentation zu werden, ist einfach verschiedene Versionen dazu zu üben und dann zu schauen, okay, was ist eigentlich das Wichtigste, was ich sagen will.
Was mir damals geholfen hat, als ich mal Jordan Peterson gesehen habe, der sagte, um einen guten Vortrag von einer Stunde zu halten, solltest du mindestens Material für 9 Stunden Vortrag haben.
Interessant.
Wenn du das hast, dann hast du so verinnerlicht, dass du auch eine Stunde gut überbringst. Das war eine ganz andere Perspektive. Aber das, was du jetzt gemacht hast, ist genau das Gleiche, dass du quasi hier runterbrichst auf die absolut wichtige Essenz und dann kannst du das mit ausschmücken. Das macht ja genau das Gleiche. Aus 9 Stunden eine Stunde Vortrag machen. Der entwickelt das ja auf der Bühne. Das ist total cool.
Mega nice. Gefällt mir gut, die Quote. Ja, benutzt
ja, auch zu Kopf. Fand ich auch sehr, sehr spannend. Und ich habe deine Bücher ein bisschen verfolgt und da merkt man, dass du auch einen Wandel bei den Büchern hast. Das heißt, du entwickelst auch deinen Ansatz von Jahr zu Jahr. Wenn du jetzt deinen Ansatz heute mit dem Ansatz vor einigen Jahren vergleichst, wo sind die größten Unterschiede, die du jetzt anders rüberbringst als noch vor 5 Jahren?
Ja, ich glaube, der große Unterschied ist wahrscheinlich, dass ich mehr das lebe, was ich preache. Weil ich muss ehrlich gesagt zugestehen, im ersten Buch, ich habe viel von anderen Leuten gelernt, ich habe viele Leute interviewt, ich habe die Best Practices rausgenommen, ich habe ein gutes Buch geschrieben, aber ich habe das noch nicht so umgesetzt gehabt in meinem eigenen Leben, dass ich wirklich gesagt habe, okay, hey, das ist Teil von meiner DNA. Und ich merke einfach, dass ich auf diesem gesamten Journey halt einfach probiere, okay, hey, das, was ich auch wirklich preache, dass ich das maximal selber lebe. Und ich glaube gerade, dass das nochmal viel mehr angefangen hat mit dem letzten Buch, wo ich einfach gesagt habe, hey, ja, das ist einfach Teil von mir. Jetzt jedes einzelne Video, was ich da rauspacke, auch auf YouTube, es folgt halt genau den Strategien, wo ich weiß, okay, das sind die besten. Und vorher habe ich darüber geredet, aber jetzt zeige ich das halt einfach an Beispielen von mir selber. Und ich verstecke mich nicht mehr hinter irgendwelchen anderen Beispielen, weil ich jetzt selber diesen eigenen Erfolg erlebt habe und mich jetzt nicht mehr hinter anderen verstecken muss.
Was hat das mit deinem Leben gemacht?
Es hat mir deutlich mehr Selbstvertrauen gegeben, weil ich glaube, gerade für so die ersten 2 Jahre war immer noch diese interne Stimme da, boah ja, das ist so, ist alles so, you're fake. You're not living it. Und es war dann immer so, dieser Inner Critic kam dann nochmal deutlich mehr hoch, weil ja, ich einfach dann noch nicht so 100% authentisch gelebt habe. Und klar, ich bin immer noch nicht 100% da, ne? Aber jetzt fühlt sich das gut an, wo ich einfach denke, ja, hey, ich bin not 100% there, but maybe 80% there. Und ich glaube, es hat mir einfach dann mehr Selbstvertrauen gegeben und es hat dann diesen inneren Kritiker nochmal ein bisschen ruhiger gemacht.
Was schätzt du? Bei welcher Prozentzahl hast du den inneren Kritiker zum Verstummen gebracht?
Was meinst du damit genau?
Weil du gesagt hast, du bist jetzt bei 80%. Mhm. Der ist stumm. Wo war so Break-Even, wo du sagst, bei 42,6%, da habe ich gespürt, der innere Kritiker zieht sich zurück, oder?
Nee, ich glaube, das habe ich am meisten dieses Jahr nochmal gemerkt mit meinem Erfolg bei YouTube dieses Jahr. Davor, dieses Jahr habe ich bei YouTube 100.000...
Also den Durchbruch in diesem Jahr geschafft?
Ja, dieses Jahr habe ich den Durchbruch bei YouTube geschafft. Da war ich vor... Da, am Anfang hatte ich vielleicht so 10.000 oder 15.000 Subscriber. Und jetzt...
Wie viele Jahre bist du dabei?
2 Jahre. Und dann innerhalb von 5 Monaten habe ich 100.000 Subscriber gewonnen. Also jetzt bin ich bei 115.000 ungefähr. Und in dem Moment, wo ich gemerkt habe, ja, okay, hey, I made it, das hört sich ein bisschen doof an, aber hey, ich kann jetzt noch mal mehr auch meine ganzen gefühlten Schwächen reinbringen, ich kann noch mal viel mehr ich sein, weil wenn irgendwer was dagegen hat, hey, I don't care, ich habe es einfach so ein bisschen geschafft. Klar, ich hätte es auch noch mal viel früher reinbringen können, aber da, man muss sagen, dass einem schon so ein gewisser Erfolg dann auch noch mal so ein anderes Selbstvertrauen reingibt, wo ich sage, hey, jetzt, wer mich kritisieren will, kann es man, ist perfekt, ich werde jetzt komplett einfach ich selber sein.
Es gibt hier eine eindeutige Tendenz, dass sehr viele Kommentare tendenziell negativ sind, weil die Leute sich dazu reißen, negativ zu kommentieren. Spürst du das auch und wie gehst du mit diesen negativen Kommentaren um?
Ja, ich sehe gar nicht mal so viel negative Kommentare auf YouTube, interessanterweise. Klar, mal ab und zu. Aktuell, die belasten mich jetzt noch nicht so sehr. Ab und zu ist es auch einfach relevant, muss ich ganz klar sagen. Ich hatte zum Beispiel letztes Jahr hatte ich mal mit einem neuen Editor angefangen. Und der hat so ein bisschen mehr Mr. Beast Style of Videos gemacht. Es ist eher dieser famous Creator aus USA. Und da war einfach jede Sekunde hat sich irgendwas Krankes verändert, aber es hat einfach nur zu mir gepasst. Und einer von den Kommentaren war, hey Philipp, ich habe gerade dein Video angeschaut und es hat sich angefühlt, als hätte ich einen epileptischen Anfall bekommen. Und ich muss einfach sagen, ja, fair, ne? Es ist halt einfach, ja, es ist fair.
Das ist ja konstruktives Feedback.
Ja. Ja, das ist konstruktiv. Oder ich habe auch oftmals von Leuten gehört, hey, was war es kürzlich? Kürzlich war es, ja, dass meine Mimik noch zu expressiv ist. Und da, ja, einfach fair. Es ist einfach.
Ist es schlecht, expressive Mimik zu haben?
Ja, damals, es war schon so sehr, dass ich so ein bisschen gesprochen habe. Also sehr.
Body Roll,
sehr viel. Theatralisch. Und es war einfach zu viel. Und deshalb oftmals bin ich auch dankbar für die Kommentare. Und ich weiß halt selber, ich bin ja auch selber noch auf diesem Journey. Ne? Ich bewege mich selber als Speaker weiter, als Storyteller. Und ich hoffe, dass ich in einem ganz anderen Status noch bin in einem Jahr. Und deshalb, ja, ich denke jetzt nicht, dass ich hier perfekt bin. Und ja, wenn ich in einem Jahr immer noch die gleichen Storys erzähle, der gleichen Art, dann zeigt es einfach, dass ich nicht gut genug gewachsen bin.
Was war der Unterschiedsfaktor bei dem Durchbruch in den letzten 5 Monaten bei YouTube, Philipp?
Ja, das haben ein paar Leute gefragt. Am Ende sind da so ein paar Faktoren, die da reinspielen. Ich glaube, dass A war Packaging. Packaging heißt Thumbnail und Titel. Und das sind einfach, klar, das wissen die Leute, aber wenn es ist halt einfach das absolut Wichtigste. Es ist, wenn Thumbnail und Titel, do people click on it? Klicken die Leute darauf oder nicht? Und wenn das halt einfach nur average ist, wird man halt nie viral sein. Also dieser eine Thumbnail, den ich hatte, ist komplett durch die Decke gegangen. Und nicht, dass ich diesen Thumbnail mir selber überlegt habe. Ich habe damals einen anderen Creator gesehen, wo ich gemerkt habe, so eine Story-Struktur im Hintergrund kommt ganz gut an. Boom, habe ich eine eigene Thumb-Version daraus gemacht. Also ich habe geschaut, okay, was funktioniert für andere Creator und habe dann einen eigenen Thumbnail daraus kreiert. Das war so eins. Und das zweite war Titel. Und ja, Titel absolut auch geschaut, hey, was funktioniert für Creator im vergleichbaren Space? Und denke, kann ich vielleicht ein ähnliches Video dazu machen? Und deshalb, da habe ich eine Titelidee benutzt, die auch benutzt wird von anderen. Und dann klar, das dritte ist dann einfach, ja, do people keep watching? Ist es einfach das Video. Und am Ende, was ich da diesmal anders probiert habe zu machen, ist einfach show, don't tell. Ich spreche über Storytelling. Und viele Leute, was sie machen, die sprechen über Storytelling 10 Minuten lang. Und die haben keine einzige Geschichte erzählt. Und denkst du so, sorry? Und ich weiß, man schaut die Videos auch zu Storytelling. Und 99% dieser Videos werden einfach keine einzige Geschichte erzählen. Und denkst du einfach so, why should I listen to you? Und was ich in diesem Video anders gemacht habe, ich habe halt einfach krass viele Beispiele genommen von irgendwelchen berühmten Menschen, wie die Stories erzählen. Und ich glaube, dass das einfach extrem gut angekommen ist. Also für alle Leute, die irgendwelche Videos machen wollen. Hey, wenn man, sagen wir, man hat ein Video, wie man Autos fixt, anstatt halt einfach nur darüber zu reden, ja, in dem Moment solltest du das und das machen. Hey, geh dann unter dieses Auto und mach das live. Oder wenn du über Trading sprichst, anstatt einfach nur darüber zu reden, share dein Screen und dann mach's live. Also einfach show, don't tell. Das ist so eins der wichtigsten, die Leute weiter daran halten an diesem Video.
Kennst du Alexander Christiani zufällig? Das war ein Vertriebstrainer von mir, ein exzellenter Vertriebstrainer, und er hat in den letzten Jahren auch das Thema Storytelling und Storytelling angegriffen und hat aufgegriffen. Aber ich glaube, den Durchbruch, den er damals als Vertriebstrainer hatte, glaube ich, hatte nicht.
Mhm.
Vielleicht eine andere Frage, komplett aus einer anderen Perspektive. Wir schreiben ja immer Story unseres Lebens. Die Geschichte unseres Lebens. Ja, wenn man jetzt deine Geschichte deines Lebens in ein Buch packen würde, wie würde der Titel deines Buches lauten?
Boah. Das ist eine schwierige Frage. Lass dich da mal kurz überlegen.
denk drüber nach, das ist einfach nur absolut unvorbereitet.
Mhm. Ja, der Titel meines Buches ist Letting Go.
Und loslassen?
Loslassen. Und ich bin da gerade noch mittendrin. Ich bin da nämlich noch nicht angekommen. Ich bin da, sagen wir, maximal so bei Chapter 5 von 10.
Okay.
Aber ich merke halt einfach in meinem eigenen Leben, vieles, was ich gemacht habe, war immer, um mehr Erfolg zu haben, mehr Anerkennung zu haben, das zu machen, um mehr Geld zu haben. Und deshalb habe ich, weiß nicht, ich habe im Investmentbanking angefangen, dann ging ich in die Beratung, dann ging ich ins Product Management. Und jetzt auch am Anfang meiner Karriere dachte ich einfach, oh, ich will ein großes Stage sein, damit Leute zu mir heraufschauen, damit Leute mir applaudieren. Und ich habe einfach sehr, sehr viel zu machen, um Anerkennung zu kriegen und eher dieses Gefühl zu haben, dass ich good enough bin, dass ich gut genug bin. Und ich merke, dass ich wahrscheinlich mittelfristig und auf diesem Prozess bin ich gerade, wo ich einfach nur loslasse und sage, ist okay. Genau so, wie ich jetzt bin, ist eigentlich perfekt. Und ich muss da nichts mehr machen, wenn ich jetzt Bock habe, ein Video zu produzieren, weil ich Bock habe, aber nicht unbedingt, weil ich es muss. Und dieser Prozess von Letting Go, von Loslassen, da bin ich gerade. Und das ist so wahrscheinlich ja, der Prozess, wo ich auch am Ende von meines Lebens sein will. Und gerade bin ich noch so ein bisschen Mitte, wo ich noch in beide Richtungen reingezogen werde. Aber hoffentlich über jetzt die Jahre kann ich dann mehr und mehr loslassen.
Aber Philipp, ist jetzt eine provokante Frage. Vielleicht kannst du dir das jetzt leisten, ohne externe Anerkennung, dich mit den Dingen zu beschäftigen, die dich bewegen, weil du inzwischen so viel erreicht hast. Du hast ja selbst gesagt, vor 5 Monaten begann ja dein kometenhafter Aufstieg bei YouTube, was dir unglaublich gutes Gefühl gegeben hat. Ich will einfach immer ein bisschen da vorsichtig sein, weil man sagt, wenn du in dir selbst ruhst, interessiert dich die Meinung der anderen nicht. Das gilt solange du psychopathisch veranlagt bist, ja, oder ein absoluter Mönch oder stoischer Philosoph, der höchste Stufe der Erleuchtung erreicht hat. Ich glaube, es ist verdammt schwierig, in einem sozialen Umfeld asozial zu sein.
Wieso denkst du, dass es asozial ist?
Weil man sagt, was das soziale Umfeld über mich denkt, interessiert mich nicht. Ich bin bei mir, ich tue, was ich möchte. Was die alle über mich denken, ja, ist mir egal. So habe ich es für dich verstanden, dass du die Anerkennung gesucht hast und das war der Antrieb. Aha. Und jetzt sagst du, mein Antrieb ist mein innerer Wunsch.
Mhm,
ja. Und nicht die Anerkennung von außen. Ich bin jetzt 0,0 für die Anerkennung, weil das ist kein Selbstwert, das ist Fremdwert.
Mhm, genau.
Ja, sondern man sollte beim Selbstwert bleiben. Aber Selbstwert resultiert für mich nicht aus der Anerkennung, sondern aus den inneren Fähigkeiten. Deswegen fand ich deine Self-Confidence aus der Fähigkeit heraus so spannend, weil wenn man weiß, was man kann, vor allem unter Unsicherheit, da ist der Bereich, wo dein Selbstwert Entfaltung findet und nicht Fremdwert, der auf die Anerkennung der anderen angewiesen ist.
Mhm, ja, da hast du recht. Ja, es stimmt. Es ist natürlich jetzt ein bisschen leichter sagen, jetzt wo ich noch mal mehr Erfolg habe. Wir werden jetzt sehen, wenn ich jetzt auch noch mal durch ein schwarzeres Kapitel gehe, was auch sicher passieren wird, ne? Wie ich dann damit umgehe. Aber ja, ich glaube, es ist einfach dann in so Momenten zu erkennen, ja, ich glaube, mittlerweile habe ich halt einfach dieses Verständnis. Früher war es immer so, hey, ich werde glücklich sein, wenn ich das erreiche oder wenn ich das vermeide.
Da bin ich bei dir.
Und mittlerweile ist es einfach so, hey, I've tried this. Ich habe es jetzt 35 Jahre meines Lebens probiert. Irgendwas hat da nicht so ganz geklappt. Ich bin immer noch unzufrieden. Und scheinbar, ich habe relativ viele Datenpunkte. Scheinbar ist diese aktuelle Strategie ist nicht so gut ausgegangen. Und jetzt, was ist die Alternative? Die Alternative ist einfach nur loszulassen. Das heißt, wenn irgendwas hochkommt, kann ich es loslassen. Und deshalb, ich bin jetzt immer noch am Anfang. Ich weiß jetzt nicht 100%, wie es passieren wird, wenn ich so einen richtigen Schicksalsschlag habe. Ne? Oder sagen wir, hey, jetzt wird auf einmal, morgen sagt YouTube, hey, you're banned. Meine Kunden sagen, go on, ich bin komplett, ich lebe auf der Straße. Wie ich dann damit umgehe. Aber am Ende, ich habe jetzt nämlich angefangen, mit so kleinen Sachen zu arbeiten. Ne? Hey, zum Beispiel, Wetter draußen ist beschissen. Anstatt zu sagen, ah, das Wetter ist so schlecht, gehe ich einfach raus und sage, ah, nice, es regnet, geil, keine Leute auf der Straße. Oder kürzlich habe ich ein YouTube Live gemacht, war 10 Minuten zu spät, also irgendwelche technischen Issues. Und dann sagst du, okay, cool, das ist so ein Wachstumsmoment.
Ja, Philipp, das heißt, ich bin ja ein großer Fan des Stoiker und des Stoizismus. Und das, was du beschreibst, zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Raum, den kannst du auch betreten und selbst entscheiden, wie der gestaltet wird. Und deswegen, wenn das Wetter da draußen schlecht ist, ist das immer schlecht auf deine eigenen Erwartungen hin. Ja? Und wie du darauf reagierst, deswegen gibt es einen Unterschied zwischen Antwort und einer Reaktion. Reaktion ist unbewusst, Antwort ist bewusst. Quasi Reaction und Response, also im Englischen. Und Response ist immer bewusst. Und da kannst du die Entscheidung treffen, wie du reagierst. Ja, so was du jetzt gesagt hast.
Sehr nice.
Es passiert. Und ich habe vor ein paar Wochen mit Jonas Salzeger gesprochen. Der hat eines der besten Bücher zum Thema Stoizismus geschrieben, mit über 5000 Amazon 5-Sterne-Bewertungen. Das muss man können. Das ist auch exzellent. Und Stoizismus ist für mich, die Stoiker gesagt haben, die Philosophie der Straße, das ist das tatsächlich, was man begreifen kann, quasi greifbar hat und womit man sehr, sehr gut lebt. Deswegen bin ich da ein großer Fan davon und ich weiß nicht, ob du Dieter Lange kennst, aber Dieter Lange sagte, du kannst das Spiel des Lebens nicht gewinnen, du kannst es nur gut spielen.
True.
Und deswegen ist das auch, was du beschreibst, ich finde es einfach eine gute Einstellung, nicht vom Ziel zum Ziel versuchen, das Glück zu finden, sondern glücklich sein ist eigentlich der Weg. Es gibt keinen Weg zum Glück. Ja.
That's it.
Ja. Nee, Philipp. Philipp, zum Abschluss jedes Gesprächs stellen wir 3 Fragen. Würde ich auch gerne dir stellen. Die erste Frage wäre, gibt es ein Buch, das dich in deinem Leben sehr stark geprägt hat?
Ja. Ja. Ja, mein Nummer 1 Autor und ja, Person ist Michael Singer. Michael Singer, im Englischen ist es Untethered Soul. Ich glaube, im Deutschen ist es die unbändige Seele vielleicht. Ist sicher. das ist auf alle Fälle mein Nummer 1 Buch.
Was aber, hat die da bewegt?
Ja, ich glaube, dieses ganze Konzept mit nicht mit seinen eigenen Gedanken zu identifizieren, nach hinten zu schauen, okay, und zu schauen, okay, was geht da eigentlich ab, loszulassen, diese ganzen Konzepte. Es ist, ich weiß, davor habe ich die ganze Zeit gesucht nach dem Holy Grail, in allen Self-Help-Books geschaut, okay, das. Und Michael Singer hat es einfach so simpel gemacht, hey, am Ende, ja, es geht einfach nur um loslassen, tagtäglich, mach das, lass einfach los. Und er hat es auf eine sehr simple Art, simpel, aber immer noch sehr schwierig, mir das umzusetzen. Aber es war einfach so ein Buch, was es sehr einfach gemacht hat und zu sehen, hey, ich muss eigentlich nicht weitersuchen. Es geht genau um dieses eine Konzept. Und wenn ich das praktiziere, that's it.
Okay, super. Die zweite Frage wäre, was würdest du dem 20-jährigen Philipp empfehlen? Als ein Ratschlag per SMS, damit es kurz bleibt, kannst du unter 30 Sekunden meine Story mit Takeaways erzählen. Ja?
Ja, den Ratschlag, den ich geben würde, wäre, gehe in einen Theaterkurs oder Improvkurs. Was ich gemerkt habe, es ist gerade so Improv-Kurse, so Kurse, wo man irgendwelche unangenehmen Situationen machen muss, spontan improvisieren, weirde Sachen machen muss. Die sind einfach so verdammt gut, um besserer Speaker zu werden, um weniger sich Sorgen zu machen, was andere Leute von einem denken und einfach glücklicher im Leben zu sein. Also ich glaube, ich würde in meinem 20er sagen, hey, und ich war als 20er so ein richtig kleiner, arroganter ich will jetzt nicht Fixer sagen, aber es war jetzt schon so ein arroganter Typ. Und einfach dann so zu einem Improv-Kurs zu gehen und einfach die ganze Zeit nicht gut drin zu sein, weißt du, und aus den Fehlern zu lernen. Und ich glaube, das wäre der Ratschlag, den ich geben würde.
Gibt es einen Ratschlag, den du als besten Ratschlag deines Lebens bezeichnen würdest, den du je bekommen oder gehört hast?
Besten ist schwierig. Ich habe kürzlich einen guten Ratschlag bekommen. Und der Ratschlag war, ich habe mit meinem Coach gesprochen und in einem Moment habe ich erzählt, ja, ich habe das und das Problem, ich gehe immer wieder in die Arbeit zurück. Ich glaube, ich muss nur das und das ändern, ich muss nur das und das verändern. Und dann mal der, hey, what if you don't need to change at all? Und ich dachte, Und ich weiß, da hat es irgendwie so geklickt. Ich denke so, ja, hell yeah. Was ist, wenn ich gar nichts verändern muss? Ich einfach nur im Moment sein kann und ich muss nichts verändern. Und es hat sich auf einmal, es hört sich sehr simpel an, aber in dem Moment, es hat sich einfach so krass gut angefühlt. Es hat sich in dem Moment, ja, hey, I don't need to change anything at all. Und das hat sich einfach so richtig gut angefühlt, wo ich dachte, hey, ich bin frei. Und das zu verkörpern, das war
das ein ist krass guter. Einen Tag später immer noch die Gänsehaut bei diesem Satz zu bekommen. Das ist die Kunst der Verinnerlichung.
Genau, das ist es.
Philipp, dann die letzte spannende Frage. Was ist für dich der Sinn des Lebens?
Sinn des Lebens sind zwei Sachen. Nummer eins ist loszulassen. Kannst du den eigenen internen Shit, kannst du ihn loslassen und einfach hinter dir lassen, so dass du dann im Present sein kannst im Moment. Das ist Nummer eins. Und Nummer zwei ist dann zurückzugeben und einfach zu schauen, hey, wie kann ich helfen im Leben? Wie kann ich anderen Leuten, wie kann ich die bereichern? Wie kann ich die glücklicher machen? Wie kann ich denen im Leben helfen?
Ja. Glück und Liebe, ich glaube, das einzige Ding, das sich vermehrt, wenn man es teilt. Ja,
Wunderschön.
Ich danke dir für ein wunderbares Gespräch. Hat mir viel Spaß gemacht.
Danke dir, Georgi.
Sehr, sehr gerne.
Ich freue mich sehr, dass Sie auch diese Folge bis zum Ende gehört haben. Wir investieren viele Ressourcen und Leidenschaft, um diesen Podcast möglich zu machen. Sie würden uns sehr helfen, wenn Sie dem Podcast folgen und vielleicht auch bewerten würden. Ich danke Ihnen im Voraus. Ich freue mich auf unser Wiederhören.